Vielen Dank für die Lieder und die Beiträge. Es ist immer wieder ermutigend zu hören, wie gerade Gott durch Gesang uns ermutigt und erbaut. Gestern hatte ich meine Familie vorgestellt. Heute möchte ich auch meine Familie vorstellen, aber die andere Seite. Und die andere Seite ist, ich bin ja auch in einer Familie groß geworden. Ich bin in einer Familie von 4 Kindern groß geworden. Ich bin ein Zwilling. Und es war damals so, als meine Mama entbinden sollte, da war sie in Russland im Krankenhaus und da gab es noch keinen Ultraschall. Und dann war das so, dass die dann mitten im Kreissaal gesagt haben, bereitet bitte den Tisch für Zwillinge vor. Meine Mutter wunderte sich, was, Zwillinge? Sie dachte, sie kriegt nur ein Kind. Und auf einmal hatten sie eine Überraschung erlebt. Und manchmal habe ich den Eindruck, gefühlt war ich nicht gewollt und doch bin ich hier. Und ich freue mich, dass ich hier bin, ja. Und das ist etwas Schönes. In unserer Familie sind wir so groß geworden, dass meine Mama damals meinen Papa geheiratet hat. Und damals war sie nicht im Glauben. Und als sie hier nach Deutschland gekommen ist, hat sie sich neu aufgemacht. Sie hat sich dann bewusst für den Herrn entschieden. Und so bin ich in einer Familie groß geworden, die geteilt ist. Mein Papa hat uns nie begleitet zu den Gottesdiensten, bis heute nicht. Und wir beten und ringen darum, dass er zum Glauben kommt. Und je älter meine Mama wird, desto größer wird diese Last auf ihrem Herzen. Ich erinnere mich an ein Telefonat vor kurzem, wo sie einfach am Telefon weint und sagt, was muss ich noch tun, dass er sich endlich bekehrt? Und das ist so eine Last, die wir manchmal tragen. Ja, und wir hoffen und beten und auch unsere Kinder, wir beten immer wieder dafür, dass sich ja, mein Papa bekehrt. Auch meine beiden Brüder, der Älteste heißt Hans, dann kommt meine Schwester Nathalie. Und mein Zwillingsbruder heißt Waldemar. Und die beiden Brüder sind nicht im Glauben, meine Schwester schon. Und deswegen sind wir immer wieder einfach, haben wir ein Anliegen, gerade dass Menschen sich bekehren. Manchmal fühlt man sich trotzdem einsam. Einsam in einer Familie, wo man geteilt ist, man die Freude am Herrn nicht gemeinsam miteinander teilen kann. Ja, jetzt habt ihr ein bisschen meine Familie kennengelernt. Könnt ihr gerne mit uns mitbeten für unsere Familie. Heute haben wir den zweiten Teil, Umgang mit Depressionen, der Weg aus der Dunkelheit, Gott ist mehr als genug. Ich möchte uns einen kurzen Überblick geben, dass wir noch einmal einsteigen, um über die Ursachen des Leids zusammen nachzudenken. Woher kommt das Leid? Dann wollen wir uns eine Frage stellen, und zwar ist es eine Frage der Anbetung, wenn es um das Leid und auch die Depression geht. Was ich damit meine, werde ich später erklären. Dann werden wir etwas hören über Gott ist mehr als genug. Da lehne ich mich ganz stark an ein Buch von Jim Berg an, das heißt Gott ist mehr als genug. Das sind Grundlagen für eine ruhige Seele, dazu werde ich dann aber auch gleich mehr sagen. Danach kommen wir zu dieser Frage, wie kommen wir aus der Dunkelheit? Und welches Gottesbild hast du, das uns gerade dabei helfen kann, in diesen schwierigen Phasen hindurchzukommen? Also steigen wir direkt ein, die Ursachen des Leids. Welche Ursachen gibt es? Und ich habe hier 5 Ursachen aufgeführt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das nochmal zu wiederholen. Es können andere Menschen sein, die uns Leid zufügen. Wenn wir daran denken, dass wir von anderen Menschen enttäuscht werden, das können uns nahe Angehörige sein. Das können aber auch andere sein, die uns einfach verwünschen und die uns am liebsten weghaben wollen. Es sind Menschen, die uns verraten, Menschen, die Versprechen brechen und vieles andere mehr. Wenn wir an unseren Herrn Jesus denken, dann wurde er auch von vielen anderen Menschen, wurde ihm Leid zugefügt, unter anderem auch von Judas Iskariot, wo er mit einem Kuss verraten wurde. Aber auch wir selbst sind oft eine Ursache für Leid. Wenn wir an unseren Charakter denken, manchmal werden wir einfach wütend und zornig. Manchmal haben wir Angst und ziehen uns zurück und wir schlagen eher in uns und wissen nicht, wie wir mit besonderen Situationen umgehen können. Als drittes, unser Körper kann auch eine Ursache sein. Darüber haben wir gestern bereits gesprochen. Es können Krankheiten sein, Alterserscheinungen. Ja, und es kann auch ein gewisses chemisches Ungleichgewicht sein, was wir in unserem Körper erleben, wo wir keine Vitamine in uns haben. Und ich denke da an den bekannten Prediger Spurgeon. Und man sagte, Spurgeon war der König der Prediger in England. Er predigte in London im Tabernakel und da haben ihm Tausende zugehört. Und sie haben ihn bewundert für seine Redebegabung. Aber die wenigsten wissen, dass dieser Mann fast täglich mit Depressionen zu tun hatte. Er litt unter einer Krankheit Gicht und das löste in ihm etwas aus. Er hatte immer wieder mit Schwermut zu kämpfen. Er wurde niedergedrückt. Und das ist etwas sehr, ja, was uns auch zeigt, dass körperliche Ursachen dafür sein können, dass wir niedergedrückt werden. Als viertes eine Ursache, und das ist der Teufel. Und auch der Teufel sorgt dafür, dass wir niedergedrückt werden, dass wir mit Leiden konfrontiert werden. Gestern haben wir bereits über Hiob nachgedacht. Wie Hiob als ein Spielball wird zwischen Gott und dem Teufel. Und er ihn herausfordert. Nimm ihn alles weg und schau mal, was passiert. Aber auch der teuflische Einfluss kann auch noch ganz anders aussehen. Und zwar, wenn jemand okkult belastet ist. Und da merkt man das häufig, dass der Teufel jemanden niederdrückt, in seinen Händen festhält. Und das sind fast so wie Ketten, die runtergezogen werden und man einfach keine Freiheit hat. In der Bibel haben wir dieses Beispiel von dem Gerasener, der durch die wilden Gegenden streift, er festgehalten wird, er unbändig ist. Ja, und da merkt man, als er Jesus begegnet, als er befreit wird, dann ist er aus dieser tiefen Phase, aus dem Tal, wird er herausgezogen. Und das Fünfte, vielleicht wundert uns das, eine Ursache für Leid kann auch Gott selbst sein. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das ein bisschen im Blick hat. Ein alter Prediger sagte einmal, manchmal bringt uns Gott auch im Dunkeln zu Bett. Das bedeutet, dass Gott mittendrin ist, dass er dabei ist. Wenn wir an Paulus denken, der auch einen Stachel hatte, einen Pfahl im Fleisch, damit er sich nicht überhebt. Und er betet und ringt, Gott, nimm mir diesen Stachel hinweg. Und Gott sagt zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir daran genügen, dass ich da bin. Gott hat es bewusst zugelassen, er hat es nicht hinweggenommen. Ja, Gott war mitten in dieser Situation dabei und hat ihn dorthin durchgetragen. Oder ich denke an den Josef im Alten Testament, wo der dann am Ende seines Lebens die Brüder dann einfach ganz aufgeregt sind und sie sich Sorgen machen, wird er sich jetzt an uns rächen für all das, was wir ihm angetan haben? Und dann sagt er, warum sollte ich das tun? Gott hat doch hier einen Plan gehabt. Er hat mich hier nach Ägypten geführt, dass ich der Stellvertreter des Pharao werde, um für euch und für das ganze Land zu sorgen. Gott hat es gut gemacht. Und da merken wir auch, all das, was Josef erlitten hat, es war eine gute Absicht. Und Gott ist immer wieder da. In schweren Zeiten lernen wir oft Lektionen, die wir anderswo nie erhalten würden. Ist Ihnen bewusst, dass Gott jeden Teil der Welt und jeden Ort der Erfahrung mit Schönheit bedacht hat? Von den Berggipfeln der Alpen aus kann man wunderschöne Aussichten genießen. Doch es gibt auch in den tiefsten Tälern Schönheiten zu sehen, die Sie von einem Berggipfel aus nie sehen würden. Ach, sagt Martin Luther, der Kummer ist das beste Buch in meiner Bibliothek und das beste Blatt daraus ist das Blatt der Schwermut. Und selbst so ein Martin Luther hat auch unter diesen Kämpfen gelitten, wo er niedergedrückt war. Manchmal weiß man nicht, was für Kämpfe er hatte. War es der Teufel selbst, der ihn niedergedrückt hat? Waren es seine Kämpfe aus seinem eigenen Fleisch? Aber er litt auch unter Schwermut. Und deswegen ist es wichtig, diese Frage nach der Ursache zu stellen. Woher kommt das Leid? Und damit wollen wir uns heute beschäftigen, woher kommt es? Woher kommen die Depressionen? Einige Ursachen haben wir gestern bereits betrachtet. Ich möchte heute das Ganze ein bisschen vertiefen. Lass uns dazu einmal im Römerbrief aufschlagen. Römer Kapitel 1, Vers 20 bis Vers 32. Römer Kapitel 1, und zwar ab Vers 20 möchte ich lesen. Oder um des Zusammenhangs willen, vielleicht einmal den Vers 18. Der Römerbrief, der zeigt uns ja Gottes Gerechtigkeit. Und gerade in den ersten Kapiteln steht er da, um die Menschen zu überführen von ihrer Ungerechtigkeit. Der sagt in Vers 18, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Hier wird die Wahrheit bereits betont. Gott ist die Wahrheit. Diesen Gedanken können wir schon mal mitnehmen. Vers 19, ich lese weiter. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Gott hat sich den Menschen geoffenbart. Und so wie wir in die Schöpfung hineinschauen, wir können unseren Körper betrachten und wir merken, wir sind eigentlich wunderbar geschaffen. Jeder Körper von uns ist perfekt. Wir strengen uns nicht an zu atmen, es funktioniert einfach. Wir achten nicht darauf, dass unser Herz schlägt, es schlägt einfach. Und so merken wir, unser Körper alleine ist schon ein Wunderwerk der Natur. Und er sagt, Gottes Wesen wird wahrgenommen durch Nachdenken. Man kann erkennen, dass es diesen Gott geben muss. Und er kommt zu dieser Schlussfolgerung, die Menschen erkennen ihn, aber sie wollen ihn nicht. Sie ehren ihn nicht, sie danken ihm nicht. Und dann passiert etwas, weil die Menschen Gott nicht haben wollen. Ist es so, dass Gott sie dahingibt. Und dieses Dahingeben wird uns ab dem Vers 24 in drei Schritten beschrieben. Vers 24. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Das zweite dahingegeben. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Gott hat die Menschen dahingegeben. Wenn wir sehr genau gelesen haben, dann haben wir hier ein Dreifaches vertauscht. Die Menschen haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht, Vers 23, und zwar mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Sie wissen eigentlich, dass dieser Gott unsichtbar ist. Und Gott hat bewusst auf irgendein sichtbares Zeichen verzichtet, weil er wusste, dass die Menschen sich an etwas klammern wollen. Und die Menschen, die vertauschen Gott. Sie pressen Gott in irgendeine Statue, in ein kriechendes Tier oder sonst etwas. Und es wird uns schon etwas dargestellt, was vertauscht wurde, und zwar seine Wahrheit mit einer Lüge. Das ist das Zweite, Vers 25. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen. Sie verdrehen Gott. Sie zeigen, dass Gott einfach anders sein muss. Und wir glauben oft leider dieser Lüge. Darauf gehen wir gleich noch ein. Dann Vers 26. Wir vertauschen den natürlichen Verkehr mit dem Widernatürlichen. Unser ganzes Denken hat sich völlig verändert. Ich möchte eine Grafik dazu einmal aufbauen, die man, glaube ich, in diesem Text sehr, sehr gut erkennen kann. Ganz unten haben wir diese breite Ebene, und da geht es um die Anbetung. Und Anbetung verstehe ich hier, dass wir Gott erkennen und Gott danken, Gott auf uns auf ihn ausrichten. Und wir erkennen, wie herrlich und groß dieser Gott ist. Und weil aber die Menschen diesen Gott nicht ehren, ihm nicht danken, gibt er sie dahin. Und er gibt sie dahin in die Begierden ihrer Herzen, und ihr Denken wird verstellt, verschoben, sodass sie gegeneinander entbrennen. Etwas komplett Widernatürliches. Ihr Denken wird auf den Kopf gestellt. Und nicht nur ihr Denken verändert sich, sondern auch ihre Taten. Und wir haben das in Vers 28 und folgenden Versen gelesen. Und zwar, dass er sie dahin gibt, in unwürdige Gesinnung zu verüben. Hier geht es um die Taten, und die werden uns beschrieben. Und wir könnten sagen, diese Taten, das sind wie die Früchte an einem Baum. Wenn wir aber die Früchte verändern wollen, dann müssen wir immer an die Wurzel dran. Wenn wir diese Grafik hier sehen, dann ist die Wurzel die Beziehung, die wir zu Gott haben. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das Entscheidende ist, dass wir vor Gott und mit ihm leben. Ich möchte uns hier eine Grafik darstellen, die das gut veranschaulicht. Diese Art der Anbetung, dass sie Gott nicht ehren und ihm nicht danken, nennt die Bibel auch Unglaube. Sie wollen diesen Gott nicht. Sie glauben ihm nicht. Und wir haben es hier ja gelesen. Sie vertauschen die Wahrheit Gottes mit einer Lüge. Sie glauben ihn nicht. Sie wollen ihn nicht. Und die Lüge des Unglaubens bedeutet, Gott tut nicht genug für mich. Gott selbst ist nicht genug für mich. Ich brauche mehr. Die Menschen lösen sich von Gott und meinen, wir schaffen das ganz alleine. Wir wissen, wie es funktioniert. Eine Welt, in der Gott nicht alles zu unserem Besten und zu seiner Ehre unter Kontrolle hat, existiert nicht. Weil die Menschen wollen ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt, in der Gott nicht bei mir ist oder in der er meinen Schrei nicht hört, existiert nicht. Eine Welt, in der Gott unbarmherzig und engherzig ist und nur darauf wartet, uns fertig zu machen, existiert nicht. Und dieser Bereich des Unglaubens, der fällt uns manchmal ganz schön schwer, das richtig einzusortieren und das zu verstehen. Wenn es um Depressionen geht, vielleicht fragen wir uns dann manchmal, wie kann Gott das überhaupt zulassen? Warum schickt er mich in so eine Phase hinein? Kann es sein, dass das auch mit dem Glauben zu tun hat? Wir haben nämlich eine gewisse Vorstellung, wie etwas zu tun hat. Und wir erheben uns auf die Stufe Gottes und sagen, Herr, ich weiß, wie es funktioniert. Ich selber möchte die Kontrolle darüber behalten. Und wir glauben Gott nicht, dass er es gut mit uns meint. Es gibt zwei Arten, diese Art der Fragen zu stellen. Die eine ist mit einer geballten Faust, wo wir gegen Gott wüten. Und die andere ist mit einem offenen Herzen. Die erste, die Faust ballt, die möchte eigentlich gar keine Antwort haben. Sie ist einfach böse und sie bringt das zum Ausdruck, dass sie gegen Gott ist. Aber die zweite Person, die möchte sich von Gott etwas sagen lassen. Sie hat ein offenes Herz, um sich von ihm formen zu lassen. Und das ist der Unglaube. Und jemand, der in einer schwermütigen Phase drin ist, der handelt manchmal ganz schön paradox. ja widersprüchlich. Auf der einen Seite zieht er sich zurück. Der möchte einfach nur allein sein, ganz isoliert. Wenn er dann allein ist, dann ist er eigentlich tief traurig. Warum besucht mich keiner? Ich brauche Gemeinschaft. Merkt, das ist irgendwie widersprüchlich. Auf der einen Seite sucht man nach Hilfe. Wenn man die Hilfe bekommt, hört man auf die Person nicht. Man glaubt an einen Gott, aber man fühlt sich wie ein Atheist, dass es diesen Gott gar nicht gibt. Ein französischer Psychiater machte nach jahrelanger Arbeit mit depressiven Patienten die Beobachtung, alle depressiven Menschen sind hartnäckige, radikale Atheisten. Das ist eine gewagte Aussage, oder? Und hier merken wir die Wurzel. Die Wurzel mündet im Unglauben. Wir vertrauen Gott nicht, dass er uns einen Weg führt, der uns einfach nicht gefällt. Oft ist es so, dass wir vielleicht einige Ursachen für unser Leid entdecken, aber wir werden nie alle Ursachen finden. Und im Leid steckt oft ein Geheimnis. Steckt ein Geheimnis. Wir werden es nie ganz ergründen, woher das kommt. Und ich bin davon überzeugt, dass ich das wahrscheinlich auch gar nicht können muss, das herauszufinden. Die Bibel gibt uns Erkenntnis. Nicht damit wir alles voll erfassen können und intellektuell schlauer sind, sondern damit wir ihn besser kennenlernen können. Dann können wir sagen, Gott, ich weiß nicht, was du da tust, aber du weißt es. Und das reicht mir. So würde der Glaube sprechen. Der Glaube sieht diesen Gott, vertraut sich ihm an. Und der Glaube, Unglaube, der löst sich von ihm. Ja, oft ist es so, dass Menschen in einer Depression, sie sagen Folgendes, du wirst in dem, was du tust, einfach keinen Sinn finden. Es ist alles bedeutungslos, es ist sinnlos. Was sie uns aber nicht sagt, ist, suche weiter. Suche ihn und du wirst ihn finden. Du bist nämlich ein Geschöpf mit einem königlichen Zweck. Und zwar mit dem Zweck der Anbetung. Diesen Gott zu suchen, ihn zu erkennen und sich an ihm zu erfreuen. Und oft genug glauben wir der Lüge des Unglaubens. Gott tut nicht genug für mich. Gott selbst ist nicht genug für mich. Ich brauche mehr. Und diese innere Leere, die wollen wir mit irgendwelchen anderen Dingen ausfüllen. Und dieser Jim Berg, der dieses Buch geschrieben hat, Gott ist mehr als genug, er zeigt eine Entwicklung. Wenn wir in diesem Unglauben verharren, und vielleicht haben wir den Eindruck, dass wir gar nicht Gott wirklich vertrauen, dass wir im Unglauben handeln, aber vielleicht ist dieser Punkt viel deutlicher, und zwar, dass wir unzufrieden sind. Unzufrieden mit der Situation, in der wir uns befinden. Unzufriedenheit ist die Gier nach mehr. Dieser Jim Berg, er sagt, wir können uns da einfach mal prüfen, ob wir unzufrieden sind, wenn ich doch nur hätte, was ich brauche. Und das ist ganz spannend, wenn wir an die Israeliten in Ägypten denken. Als sie mitten in Ägypten sind oder auf dem Weg ins verheißene Land, dann fängt dieses Volk immer wieder an zu murren. Und dann sagen sie, wenn wir doch nur in Ägypten geblieben sind oder wären, wenn wir doch nicht immer nur dieses Manna essen müssten, jeden Tag das Gleiche, wenn wir doch endlich einen anderen Führer hätten, warum muss Mose alleine das Sagen haben über unser Volk? Und wir merken, das ist immer wieder die gleiche Aussage. Wenn wir doch irgendwas anderes hätten, was ich mir eigentlich vorstelle. Und ich glaube, wenn wir daran denken, dann sind wir oft auch genauso unzufrieden, dass uns solche Aussagen oft einfach vor Augen stehen. Wenn doch nur meine Frau, mein Chef, meine Eltern versuchen würden, mich zu verstehen. Ich fühle mich ganz allein. Und da macht sich die Unzufriedenheit breit. Wenn ich doch nur mehr Geld, wenn ich mehr Zeit, Wenn ich doch mehr zu sagen hätte, dann würde es mir besser gehen. Wenn ich doch nur begabter wäre, dann würden mich die anderen schätzen. Wenn ich doch nur eine bessere Gesundheit hätte. Wenn ich doch nur andere Eltern, wenn ich andere Brüder und Schwestern hätte. Wenn ich doch nur verheiratet wäre, dann wären endlich meine Sorgen vorbei. Wenn doch. Merken wir diese Unzufriedenheit im Herzen? Wie schnell wir eigentlich unsere eigenen Wege gehen und gegen Gott rebellieren? Aber dabei bleibt er nicht stehen. Er sagt, es kann ein anderer Hinweis sein, dass wir unzufrieden sein in den Gedanken, dass wir etwas sein sollen oder dass wir etwas haben wollen. Ich sollte längst schon reich sein, ich sollte längst verheiratet sein, ich sollte mehr Zeit für mich haben und nicht immer Hausarbeit erledigen. Ich sollte eine mich respektierende Familie haben. Ich sollte Eltern haben, die mir nicht nur Regeln vorsetzen. Ich darf gar nichts und ist unzufrieden. Aber vielleicht sind manche auch unzufrieden mit sich selbst. Dass sie sagen, ich sollte viel liebevoller zu meiner Familie sein. Und sie sind unzufrieden. Ich sollte eine besser bezahlte Arbeit haben. Ich sollte meine Schulden abbezahlt haben. Ich sollte. Und man sieht all die Erwartungen und Anforderungen ein und man merkt, man schafft es nicht. Und man ist unzufrieden. Dann dritter Bereich, wo sich die Unzufriedenheit zeigt, ist, ich mag nicht. Ich mag nicht meine Umstände, ich mag meine Schule nicht, ich mag diesen Standard nicht. Ich mag es nicht, auf die Hilfe von anderen Personen angewiesen zu sein. Ich mag es nicht, wenn ich hart arbeite und keiner es bemerkt. Ich mag es nicht, dass mein Körper mich nicht so arbeiten lässt wie früher. Und man baut immer mehr ab. Und das ist so dieser Nährboden. So ähnlich wie wir das hier im Römerbrief gelesen haben. Sie haben Gott erkannt, aber ihm nicht gedankt. Und Dankbarkeit ist das Gegenstück zur Unzufriedenheit. Wenn ich darin verharre und das wie so ein Nährboden, wie so ein Krebsgeschwür wüten lässt, dann wird mich das noch viel weiter runterziehen. Das bleibt dabei nicht stehen. Und bei den Israeliten ist es auch nicht stehen geblieben. Sie haben immer mehr rebelliert. Sie wollten Gott nicht und dadurch haben sie sich immer weiter von ihm entfernt. Diese Grafik geht noch weiter. Es bleibt nicht bei der Unzufriedenheit stehen, sondern es gibt hier einen doppelten Ausgang. Und zwar entweder reagieren wir auf die Unzufriedenheit mit Angst oder mit Zorn. Und diese Angst, das ist das Gefühl der Ungewissheit. Oder das ist die Angst der Unsicherheit. Das sind Was-wenn-Gedanken. Was, wenn sie die Fabrik schließen, wenn mein Chef mit meiner Arbeit nicht zufrieden ist? Was, wenn ich alleine bleibe und keinen Mann, keine Frau bekomme? Was, wenn mein Mann sich für Pornografie interessiert, mein Kind anfängt, Drogen zu nehmen, meine Frau sich für einen anderen Mann interessiert? Was, wenn ich bei einem Soloauftritt in der Gemeinde die Stimme verliere? Was, wenn beim gemeinsamen Essen in der Jugend niemand meinen Kuchen isst? Ganz schrecklich. Was, wenn jemand bei uns zu Hause einbricht und uns alle tötet und ich alleine übrig bleibe? Ist auch makaber, oder? Was, wenn die Kopfschmerzen tatsächlich von einem Hirntumor kommen und ich eine unheilbare Krankheit habe? Vielleicht sind das Beispiele, wo wir sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht haben wir ganz andere Ängste. Und dieses Gefühl der Ungewissheit, der Unsicherheit, das treibt uns noch weiter weg. Wir isolieren uns. Wir kämpfen aus eigenen Mitteln, aus eigener Kraft. Und Angst ist diese Furcht, nicht zu bekommen, was ich eigentlich brauche oder was ich eigentlich haben möchte. Und sie sagen damit, Gott reicht nicht. Gott ist nicht genug für mich. Ich muss es selber in die Hand nehmen. Ich muss mich selbst beschützen. Ich habe meinen eigenen Schatz. Das ist die eine Seite. Die anderen, die meisten anderen, die reagieren eher mit Zorn. Und Zorn ist das Gefühl der Verärgerung. Ich bin verärgert, weil ich nicht habe, was ich brauche. Und diese Menschen, die machen sich zum Mittelpunkt. Sie entscheiden, was richtig ist. Und wenn sie das nicht bekommen, dann versuchen sie dagegen vorzugehen. Ich bin verärgert, man ist nicht bereit, einen bestimmten Bereich Gott einfach abzugeben. Wir merken, man wird da gefangen genommen. Manche, die schlagen um sich. Und Zorn drückt sich manchmal ganz, ganz unterschiedlich aus. Die einen, die zornig werden, die werden laut und schreien um sich, vielleicht sogar schlagen manche um sich. Aber es gibt auch eine andere Art von Zorn und das ist der Rückzug. Dann zieht man sich ganz still und heimlich zurück, um dem anderen das Gefühl zu geben, ich bin jetzt richtig sauer. Ich möchte nicht mit dir reden. Ich meide dich. Und da gibt es manchmal, wenn Ehepaare miteinander streiten, dass sich jemand zurückzieht. Dann reden die einen Tag nicht, zwei Tage nicht und manche sogar über einen längeren Zeitraum. Und sie sind nicht bereit, das auszuräumen. Und das ist auch eine Art von Zorn, die sich in der Unzufriedenheit ganz anders zeigt. Wieder, dieser Zorn ist die Frucht, die sichtbar ist. Aber wir wollen an die Wurzel gehen. Und die Wurzel ist die Unzufriedenheit, die Wurzel ist der Unglaube. Und wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen, dann bleibt es auch da nicht stehen, sondern wenn diese Angst und der Zorn bleibt, dann führt es uns zur Verzweiflung. Und Verzweiflung ist das Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Ich werde nie bekommen, was ich brauche. Verstehen wir jetzt immer mehr diese Spirale, dass ich mich immer weiter von Gott entferne und irgendwann bin ich verzweifelt. Ich bin wirklich in einer Depression. Ich habe keine Hoffnung. Die Angst, der Zorn, die regieren in mir. Und das ist einfach so dramatisch. Dramatisch, weil man einfach keine Hoffnung hat. Wenn man einen lieben Freund, einen Ehepartner, eine Arbeitsstätte verliert, dann merkt man, wie sehr das einen den Boden unter den Füßen raubt. Und man einfach keine Hoffnung hat. Aber Gläubige dürfen hoffen. Sie sind nie allein. Und deswegen finde ich diese Übersicht eigentlich sehr, sehr schön, weil sie deutlich macht, wo das Ganze herkommt. Es kommt daher, dass wir diesen Gott kennen. Und dieser Gott uns darin nicht alleine lässt. Er will uns hier hindurchtragen. Er will uns ermutigen, wieder zu ihm zurückzukehren. Wie kommen wir aus der Dunkelheit, aus der Verzweiflung heraus? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ich als erstes den Weg nach unten erkenne. Wo fängt das Ganze an? Ist es wirklich ein Anbetungsproblem? Dass mir etwas anderes wichtiger wird als Gott? Und dieses Etwas, das ist oft ich selbst. Ich will selbst entscheiden, was der richtige Weg ist. Und wir sind nicht bereit, Gott zu vertrauen, ihm zu folgen, Schritt für Schritt auf dem Weg zu gehen, den Gott uns weist. Woher kommt dieser Unglaube? Woher kommt die Unzufriedenheit? Und dann komme ich zu dieser Feststellung, Gott muss uns genug werden. Er ist es, der uns hier hindurch hilft. Und selbst wenn wir in dieser Verzweiflung sind, dann dürfen wir der Lüge des Teufels nicht glauben. Der Teufel redet uns nämlich ein, dass wir alleine sind, dass Gott nicht genug ist. Nein, das stimmt nicht. Wir haben nämlich einen wunderbaren Gott. Und das ist der Schlüssel der Verheißung, den wir bereits gestern betrachtet haben. Wir dürfen zu uns selbst anfangen zu predigen und unsere Gedanken zu überlisten. Gott ist immer gut. Und selbst wenn der Teufel uns andere Lügen vor Augen stellen will, Gott wird immer für meine Bedürfnisse sorgen. Philipper 4, Vers 13 heißt es, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Oder in dem Vers 19, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unser Gott ist ein reicher Gott und er wird immer für unsere Bedürfnisse sorgen. Der Teufel will uns einreden, du bist ganz alleine, du musst alleine klarkommen. Deine Bedürfnisse werden einfach nicht gestillt. Der Teufel lenkt unseren Blick einfach auf uns selbst. Und wie gut ist es, wenn wir lernen dürfen, aufzublicken, um ihn zu erkennen und Hoffnung zu gewinnen. Er ist deshalb gut, weil er uns immer unsere Sünde vergeben wird. Wir haben heute beim Jugendtag auch über 1. Johannes 1, Vers 9 zusammen nachgedacht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ob ich zum ersten Mal zu Gott komme, um eine Sache, um Vergebung bitte, oder ob es das 100. Mal ist. Gott sagt, er ist gerecht. Und Gott entscheidet, was richtig ist. Und an diesem Vers hat Gott sich an sein Wort gebunden. Und wenn jemand so verzweifelt ist, dass solche Wahnvorstellungen da sind, dass Gott einem gar nicht mehr vergeben kann, dann müssen wir mit der Bibel wie ein Schwert vorgehen und sagen, das stimmt nicht. Hier steht es geschrieben. Er wird mir immer vergeben. Und Gott ist immer gut. Er ist auch immer gut zu mir, wenn wir merken, was er mir zulässt. In Jeremia 29, Vers 11, da heißt es, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Es sind Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott ist für uns. Gott ist nicht gegen uns. Er möchte uns nicht an einem langen Arm einfach zappeln lassen und mal gucken, wie es dir geht. Nein, er gebraucht es, um uns oft zu verändern. Wir haben einen guten Gott, der für uns ist. Und dieser Gott wird uns immer lieben. Denn ich bin gewiss, dass weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe des Christus. Niemand kann uns von dieser Liebe trennen. Und wir haben oft den Eindruck, ich fühle das aber nicht. Und es kommt hier nicht auf das Gefühl an. Es kommt darauf an, was Gott sagt. Und wenn Gott sagt, dass er gut ist, dass er uns immer lieben wird, dann dürfen wir lernen, das anzunehmen und darauf zu vertrauen. Das ist die eine Seite der Medaille, was für ein Gottesbild wir haben dürfen. Dieser Gott ist gut. Die zweite Seite der Medaille ist, dass Gott immer groß ist. Gott hat immer alles unter Kontrolle. Ihm entgleitet nichts. Und das ist etwas ganz Wunderbares. In Jesaja 46 steht, gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Gott wird das tun, was er sich gedacht hat. Und wir haben einen wunderbaren Gott. Und wenn wir an Hiob denken, der all das Leid ertragen hat, so ist es Gott nicht entglitten. Er hat es zugelassen. Und das fühlt sich für uns vielleicht manchmal schwer an. Und doch ist er da. Und wir dürfen lernen, ihm zu vertrauen, dort hindurchgetragen zu werden. Gott ist immer bei uns. Und selbst wenn wir den Eindruck haben, dass er ganz weit weg ist, Psalm 139, nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so bist du da. Und selbst wenn wir den Eindruck haben, ich bin ganz allein, nein, Gott ist da. Gott ist immer derselbe. Er sagt, ich ändere mich nicht. Malachi 3, Vers 6. Gott ist immer vertrauenswürdig. Das, was er möchte, passiert. Der ist immer weise. Und ich glaube, das zeigt uns, was für einen Gott wir haben. Wenn wir auf ihn unser Vertrauen setzen, dann merken wir, wie wir durchgetragen werden. Er uns Hoffnung geben möchte. Und gerade Gottes Wort uns immer wieder zur Hoffnung anleitet, dass wir nicht in dieser Spirale gefangen werden, sondern diese Spirale hindurchbrechen. Und dafür brauchen wir einander, um uns auf diesen Gott auszurichten, uns zu ermutigen, dass Gott da ist. Und wenn jemand mit Unzufriedenheit kämpft, dann glaube ich, ist es wichtig, auch da die Dankbarkeit nicht zu verlernen. Ich habe von einem Arzt gehört, der eine Klinik geleitet hat. Und sie haben immer wieder Gruppensitzungen durchgeführt. Und in diesen Gruppensitzungen ist es so, dass sie angefangen haben, jeden Tag 5 Dinge aufzuschreiben, wofür sie dankbar sein können. Und manche, die sagten, was ist das für eine komische Aufgabe, warum soll ich das tun? Und sie waren einfach eingeschnappt. Aber er sagt, mach das, schreib jeden Tag 5 Dinge auf, wofür du dankbar sein kannst. Und das war total erstaunlich. Die Menschen haben übersehen, wie viele gute Dinge Gott ihnen eigentlich geschenkt hat. Vielleicht die erste Woche wird es einfach sein, jeden Tag 5 Dinge zu finden. Und wenn es aber 30 Tage sind, vielleicht 2 Monate, wir haben das mal als Familie so gemacht, dass wir mit Kindern jeden Tag 5 Dankesanliegen aufgeschrieben haben, damit wir uns davor schützen, nicht in diesen Kreislauf hineinzugeraten, dass wir unzufrieden sind mit der Situation. Und wir haben gemerkt, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, was Gott uns alles schenkt, das wirkt so befreiend. Wenn wir in Deutschland merken, was für gute Straßen wir haben, das wird mir hier in Mexiko umso mehr bewusst. Wenn wir hier den Korridor da immer langfahren, denke ich, wir haben es eigentlich so gut, wirklich gut. Wir haben ein gutes Schulsystem. Wir haben eine Gemeinde. In Deutschland wünschen wir uns den Sonnenschein. Ihr wünscht euch den Regen wahrscheinlich, ne? Wir haben uns schon, Andreas und ich haben uns heute unterhalten, ob ihr das Lied Machen Wolken dir den Himmel trübe in der Gemeinde überhaupt singt. Wenn Wolken aufkommen, dann freut ihr euch wahrscheinlich, weil das vielleicht Vorboten sind des Regens. Bei uns, wir singen dieses Lied gern, weil wir das verinnerlichen. Diese Wolken machen uns trübe. Wir freuen uns über einen blauen Himmel. Ja, und wir müssen sagen, wir genießen das hier, den blauen Himmel zu sehen. Und meine Frau, die freut sich auch immer. Wenn es zu viele Tage, wo keine Sonne scheint, dann wird man anfänglich schwermütig und schwerfällig. Ja, und uns fällt die Dankbarkeit. Wir haben so viele andere gute Dinge. Wir haben ein warmes Zuhause, wir haben ein schönes Bett, wir haben einen Kamin manchmal, der uns wärmt. Und jetzt können wir fortfahren. Und nehmt das einfach mal mit auf. Fangt an, Dinge aufzuschreiben, wofür ihr dankbar sein könnt. Und es wird euch die Augen öffnen für einen wunderbaren Gott, der da ist, der uns nicht alleine lässt. Und das macht uns Mut. Gott ist mehr als genug. Und lasst uns nicht der Lüge des Teufels glauben, dass wir etwas anderes brauchen. Nein, Gottes Wort zeigt uns, er ist da und wir dürfen mit ihm zufrieden sein. Amen. Wir wollen zusammen beten, lasst uns dazu aufstehen. Herr Jesus, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du ein wunderbarer und herrlicher Gott bist. Du hast alles unter Kontrolle, nichts entgleitet dir. Und wenn jemand in dieser Dunkelheit steckt, dann wünschen wir uns sehr, dass du ihm dieses Licht zeigst. Ja, Herr, du bist das Licht. Und du kannst ihnen aufhelfen, neuen Mut, neue Hoffnung zu gewinnen. Ja, Herr, wir sind so dankbar für das, was wir hier erleben dürfen, dass wir mit diesen Geschwistern verbunden sein dürfen und miteinander lernen dürfen, dich immer mehr zu erkennen, dir zu danken für deine Größe und für deine Herrlichkeit. Danke, Herr, dass du uns lieb hast und für uns sorgst. Amen.